Ich lese nun den Predigttext aus Lukas 1, Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat, das bezieht sich auf die Schwangerschaft Elisabeths, von der wir am letzten Sonntag gehört haben, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Haus Davids. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, wir danken dir, dass du lebendig bist. Und so wie du hineingeredet hast in das Leben der Maria, willst du auch in unser Leben hineinreden. Lass das bitte jetzt geschehen. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover und überall dort, wo sie jetzt bei uns sind und mit uns diesen Weg gehen, durch diesen Bibeltext hindurch. Wo ist Gott? Für viele Zeitgenossen ist das keine theoretische, sondern eine verzweifelte Frage. Wo ist Gott? Diese Frage drängt sich ins Herz, wenn jemand mit dem Rücken zur Wand steht und keinen Ausweg mehr sieht. Der letzte Funke Hoffnung ist erloschen. Das letzte kleine Licht am Ende des Tunnels von der Dunkelheit verschluckt. Die letzte Tür fiel ins Schloss. Der letzte Ton ist verstummt. Wo ist dann Gott? Keine größere Verzweiflung als dieser Gedanke: Hier, wo ich jetzt angekommen bin, da schaut Gott nicht mehr hin. Es gibt im Deutschen eine Redewendung, die ist meistens ganz harmlos gemeint, enthält aber eigentlich eine unheimliche Aussage. Wenn man einen Ort beschreiben will, der ganz abgelegen ist, einsam, öde, verlassen, dann sagt man gern, das ist ein gottverlassenes Dorf. Und damit will man ausdrücken, da gibt es keinen Funken Hoffnung mehr, keine Zukunft. Und so ähnlich haben die Juden zur Zeit Jesu über den Ort gesprochen, den wir heute mit unserem Predigttext aufsuchen werden, ein gottverlassenes Nest. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Nathanael hat das gesagt. Nathanael, ein frommer Jude, als sein Bruder Philippus Jesus entdeckt hatte und ihm ganz begeistert berichtete in Johannes 1, 45, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und da war Nathanaels spontane Reaktion: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ein kleines Kaff in Galiläa im Norden Israels. Ich meine, schon Galiläa war ja Provinz. Von Jerusalem aus betrachtet, war Galiläa tiefste Provinz. Aber sogar innerhalb Galiläas sahen viele auf diesen Ort Nazareth noch hinab. Das war gewissermaßen die Provinz in der Provinz. Und noch Jahre später, als man die junge Gemeinde der Christen verspotten und verhöhnen wollte, nannte man sie abfällig, das können Sie in Apostelgeschichte 24 nachlesen, die Sekte der Nazarener. Die Sekte der Nazarener, das Schlimmste, was es gibt. Sekte und dann auch noch aus Nazareth. Und genau dorthin schickt Gott seinen besonderen Boten. Und so beginnt unser Predigttext in Lukas 1, Vers 26. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt, Sie haben richtig gelesen, Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und damit setzen wir nun heute unsere adventliche Predigtreihe fort, die ja unter der großen Überschrift steht, Orte des Advent. Sie erinnern sich, letzten Sonntag sahen wir, und wenn Sie nicht dabei waren, können Sie es noch nachhören, über YouTube sahen wir, wie Gott seinen Boten in diesen ehrwürdigen Tempel von Jerusalem schickt. Und da lautet unser Thema Advent im Tempel. Und heute finden wir uns an einem bescheideneren, an einem ärmlicheren Standort wieder. Heute also Advent in der Provinz, wo Menschen sagen, ein gottverlassenes Nest, da will Gott trotzdem hinkommen. Und wenn das heute jemand hört, der von sich sagt, ich bin ein gottloser Mensch. Egal, ob Sie hier bei uns in Hannover sitzen oder das irgendwo hören und von sich sagen und wissen, ich bin ein gottloser Mensch, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Gott will zu Ihnen kommen. Advent in der Provinz. Die Frau, von der wir lesen, sollte ja später berühmt werden, aber hier, wo wir sie antreffen, in diesem Moment, da hat sie nichts Außergewöhnliches und da ist sie nichts Außergewöhnliches. Diese junge Frau ist keine Heilige, sie ist keine Wundertäterin, sie ist keine Prophetin, sondern sie ist eine von uns. Das ist unser Titel heute. Eine von uns. Und wir werden sehen, sie bleibt eine von uns. Obwohl sie hier etwas erlebt, was außer ihr kein Mensch je erlebt hat oder je wieder erleben wird. Denn sie wissen, wie es weiterging. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Stellen Sie sich das vor, da sitzt ein normales junges Mädchen. Sie sitzt nicht da mit einem Heiligenschein. Sie hat keine übernatürlichen Kräfte. Sie ist auch nicht besonders fromm auf diese Welt gekommen. Nichts Besonderes. Sie wartet nicht auf einen Boten Gottes. Nein, sie wartet auf etwas ganz anderes, nämlich auf ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten, dem Zimmermann Josef. Wir erfahren hier, dass zwischen den beiden ein rechtsgültiges Eheversprechen bestand, Vers 27. Sie war vertraut, das heißt, sie war verlobt mit ihm, aber sie lebten noch nicht zusammen, sie wohnten noch nicht zusammen. Denn das Eherecht sah damals für die Verheiratung zwei Stufen vor. Stufe 1 war der Ehevertrag. Das war die Verlobung und das war der Status, in dem sie sich befand. Sie wurde ihm vertraut, der Vertrag war unterzeichnet. Und dann die zweite Station war erst das öffentliche Zusammenziehen. Mit einem großen Fest über mehrere Tage hinweg vollzog sich das. Und danach erst lebten die beiden zusammen. Also erstens Ehevertrag, zweitens große öffentliche Hochzeit, dann erst Zusammenleben. Dieser zweite Teil sollte demnächst kommen. Darauf lebte Maria zu, darauf freute sie sich bestimmt. Alles andere als vorbereitet war sie darauf, in die Weihnachtsgeschichte einzugehen. Und wenn man ihr damals gesagt hätte, dass wir heute 2000 Jahre später über sie predigen würden, hätte sie uns nur ungläubig angeschaut. Sie lebte dort in Nazareth, ganz normal, im Schoß ihrer Familie. In Nazareth hatte man keine Flausen im Kopf. Ihre Zukunft wird Maria sich völlig normal vorgestellt haben. Sie hat gehofft auf eine harmonische Ehe mit einem leidlich erfolgreichen Zimmermann, mit diesem soliden Josef. Und in gewisser Hinsicht ist Maria das ja auch geblieben, die Frau Zimmermann. Trotzdem wurde ihr Leben aufgewühlt, umgekrempelt und kam in ganz andere Bahnen, als sie das jemals erwartet hätte. Warum? Weil der lebendige Gott mit diesem Mädchen aus der Kleinstadt etwas vorhatte. Und das macht sie für uns so interessant. Verstehen Sie, das ist bei uns ja ganz ähnlich. Wenn Gott mit einem Menschen etwas vorhat, wenn der lebendige, heilige Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt, dann bleibt dieser Mensch in der Regel das, was er vorher war. Manchmal kriegt er auch einen neuen Beruf, aber oft bleibt dieser Mensch in der Regel, was er vorher war. Bahnbeamter oder Lehrerin oder Wissenschaftler oder Familienmutter. Und dennoch wird das Leben dieses Bahnbeamten, wird das Leben dieser Lehrerin, dieses Wissenschaftlers, dieser Familienmutter grundlegend umgestürzt. Unser Leben bekommt einen Glanz, der alles in ein neues Licht hüllt. Und plötzlich stehen wir vor Herausforderungen, wenn wir Christ geworden sind, mit denen wir vorher nicht im Entferntesten gerechnet hätten. Nochmal, an Maria selbst war nichts Besonderes. Aber Gott hat etwas Besonderes aus ihrem Leben gemacht. Und Lukas, der Mediziner und Historiker, berichtet nun ausgerechnet von jenem Moment, und es ist ein Vorrecht, das quasi live mitverfolgen zu können, von jenem Augenblick, in dem die junge Frau das erfährt, was Gott mit ihr vorhat. Vielleicht hat Maria das Lukas später selbst erzählt. Sie gehörten ja dann beide zur christlichen Gemeinde. Und wir werden sehen, trotz allem bleibt Maria eine von uns. Und das ist jetzt zu beweisen. Schauen wir erstmal, was hier passiert. Ab Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also sie erwartet wahrscheinlich eher Besuch von Josef und zu Besuch kommt der Engel Gabriel. Ja? Interessante Alternative. Und Maria weiß natürlich nicht, was sie damit anfangen soll, wie sie das einordnen soll. Mehr als 400 Jahre war in Israel kein solcher Engel, kein solcher Bote mehr erschienen. Zumindest ist uns davon nichts bekannt. Und dann jetzt, vor kurzem, vor 6 Monaten, bei Zacharias und Elisabeth und jetzt bei Maria. Gabriel ist einer von 2 Engeln, die in der Bibel namentlich genannt werden, allen frommen Juden bestens bekannt aus den hebräischen Schriften, aus dem Alten Testament, wie wir sagen. Und dieser Gabriel redet Maria an mit einer ganz alltäglichen Grußformel. Er sagt, sei gegrüßt. Das ist das ganz normale, alltägliche Chaire, mit denen man sich auf Griechisch begrüßt. So. Und dann kommt dieser ermutigende Zuspruch, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie haben das wahrscheinlich gemerkt, im Laufe der Jahrhunderte wurde daraus dann die Übersetzung, Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Oder es wurde daraus das feierliche Wort gemacht, du gebenedeite, Maria, du gebenedeite. So, als wäre Maria selber voll der Gnade, als wäre sie eine Art Quelle der Gnade, aus der sie etwas an andere weitergeben könnte. Das steht hier aber nicht. Was hier im Urtext wirklich steht, ist Maria, du Begnadete. Das heißt, du Beschenkte, du wirst reich von Gott beschenkt. Du wirst reich von Gott gesegnet. Du wirst reich von Gott beglückt. Und das gleiche Wort Charito wird Paulus später auch für alle anderen Christen verwenden. Wenn sie zu Jesus gehören, sind sie auch ein Begnadeter, eine Begnadete. In Epheser Kapitel 1, Vers 6 sagt Paulus über alle Christen, Gott hat uns mit seiner herrlichen Gnade begnadet, gleiches Wort, begnadet in dem Geliebten, nämlich in Jesus. Also wenn du zu Jesus gehörst, bist auch du ein Begnadeter, eine von uns. Und dann kommt, nachdem der Bruder ihr das gesagt hat, noch der Zusatz, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, Maria. Offensichtlich hat sie Angst. Geschockt durch diese eigenartige Begegnung, Vers 29, sie erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Na klar, die sprach auch nicht jeden Tag mit einem Engel. Und der Schrecken dürfte nicht geringer geworden sein, als der Engel dann seine Botschaft überbringt. Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, sollst ihm den Namen Jesus geben, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Stellen Sie sich das vor. Und jetzt vergleichen wir das mal mit letzter Woche. Wie war das bei Zacharias? Da geschah die Begegnung mit dem Engel ja noch im Tempel. Das war eine imposante, eine ehrwürdige Kulisse. mitten im feierlichen Gottesdienst. Und was für ein krasser Wechsel hier von Jerusalem nach Nazareth, vom Tempel in die Wohnstube. Der Rahmen ist viel kleiner, viel privater. Dafür ist die Botschaft noch viel größer als das, was Zacharias erfahren hatte. Zacharias hatte erfahren, sein Sohn solle der Vorläufer des Messias werden. Im Tempel und jetzt hier in der Wohnstube diese noch viel größere Botschaft. Jesus wird er heißen, das heißt Gott rettet. Und dieser Jesus wird groß und Sohn des Höchsten sein, das heißt Gottes Sohn. Maria war sicher zu Hause in der jüdischen Grundunterweisung. Und das hieß, der Sohn des Höchsten ist der Sohn Gottes. Und er wird den Thron seines Vaters David wieder stark machen, also seines Vorfahren. Das heißt, er wird die große Davids-Dynastie wieder aufleben lassen. Große König David, 1000 Jahre zurück. Inzwischen war die Davids-Dynastie völlig machtlos geworden. Es war nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Und dein Kind Maria wird das erneuern, wird den Thron wieder stark machen und das Ganze nicht nur als eine kurzfristige Episode oder regional begrenzt, sondern der Engel sagt, er wird König sein über das Haus Jakob, also über ganz Israel. Und er wird das in Ewigkeit sein und sein Reich wird kein Ende haben und letztlich sich über die ganze Welt erstrecken. In diesen Versen 31 bis 33 haben wir eine theologische Kurzbiografie von Jesus, die nichts zu wünschen übrig lässt. Und Gott nimmt diese junge Frau in diese große theologische Perspektive hinein. Gott macht uns immer mündig. Aber was soll die junge Frau damit anfangen? Die hört das zum ersten Mal. Sie hatte sicherlich etliches in den alttestamentlichen Schriften gelesen, aber wie soll sie das bewältigen? Wie soll sie darauf reagieren? Verstehen Sie, die sitzt nicht in einem theologischen Seminar. Die sitzt in Nazareth in einer Wohnstube. Und dann kommen die ersten Worte. Die ersten Worte, die wir von Maria hören und die sie wieder so nah an uns heranrücken. Vers 34. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, wo ich doch von keinem Manne weiß. Und das ist der erste ganz konkrete Punkt, an dem wir sehen, dass Maria eine von uns ist. Wir brauchen Antworten. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen Antworten. Maria fragt, wie soll ich das verstehen? Sie reagiert hier so herrlich normal. Und was sie zunächst beschäftigt, das ist noch nicht die Person, die sie austragen soll. Mit der muss sie sich dann später noch auseinandersetzen. Sondern das ist natürlich für diese junge Frau erstmal die Tatsache, dass sie bald schwanger werden soll. Und so viel ist ihr schon klar, der Engel hat nicht von der Zukunft gesprochen. Also wenn sie jetzt in einigen Wochen oder Monaten endlich mit Josef verheiratet ist. Sondern was der Engel hier ankündigt, wird vorher geschehen. Also schon bald. Also noch vor der Hochzeit. Aber das kann nicht sein. Ich kann nicht schwanger sein. Wie soll das zugehen? Und schauen Sie genau hin, es ist erstaunlich, wie Maria ihre Frage stellt. Wir hören ja nicht die Betonung, mit der sie das sagt. Wir haben nur den Vergleich zu Zacharias. Zacharias hat in einer ähnlichen Situation auch zurückgefragt, als er erfuhr, dass er und Elisabeth im hohen Alter noch einen Sohn kriegen würden. Ich erinnere nochmal dran, in Vers 18, ist ja dasselbe Kapitel Lukas 1, da sagte er zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Unterschied zwischen Zacharias und Maria besteht darin, dass es Zacharias nicht bei der Frage belässt, sondern dass Zacharias gleich die Gegenargumente mitliefert. Und Gottes Bote macht ihm klar und er entlarvt sofort, welche Haltung hinter dieser Frage steckt. Unglaube, purer Unglaube. Und deswegen sagt der Engel zu Zacharias, du wirst stumm werden, nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und jetzt vergleichen wir das mit Maria. Maria fragt, aber Maria reagiert offensichtlich nicht mit Unglauben. Sie sagt, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Vordergründig betrachtet könnte man ihre Rückfrage ähnlich deuten wie Zacharias Rückfrage. Wie gesagt, wir haben den Turmfall nicht, wir gucken nicht in ihr Herz. Aber Gott schaut in ihr Herz und Gottes Bote schaut in ihr Herz. Und wie diese Rückfrage von Maria wirklich gemeint ist, das sehen wir an der Reaktion des Engels. Schauen Sie, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Keine Kritik seitens des Engels, keine Ermahnung, sondern Im Gegenteil, wenige Verse später wird der Maria genau das Gegenteil von dem bescheinigt, was der Zacharias zu hören bekam. In Vers 45, da wird es dann heißen, und glücklich bist du, die du geglaubt hast. Das ist der Unterschied. Glücklich bist du, die du geglaubt hast, und es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vor dem Herrn. Das heißt, Marias Frage ist von einem anderen Motiv geleitet. Sie ist positiv zu bewerten. Sie will einerseits ihre Unschuld beteuern und sie will Gott verstehen. Und dazu braucht sie Gottes Hilfe und Gottes Erklärung, eine von uns. Wir brauchen Antworten. Maria will sich nicht wehren, Maria will verstehen. Und diese Haltung lobt Gott, du hast geglaubt. Und liebe Leute, diese Haltung sollen wir auch haben. Hier sehen wir deutlich, an Gott zu glauben bedeutet nicht, das Denken einzustellen. Das ist ein übles Vorurteil. Sondern im Gegenteil, wir sollen alles dran setzen, um Gott und seinen Weg und seinen Willen zu verstehen. Wobei wir zugleich nüchtern genug sind, zu wissen, dass unser menschlicher Verstand zu begrenzt ist, um alles zu verstehen. Aber wir sollen das verstehen wollen, was wir verstehen können. Einer der entscheidenden Theologen des Mittelalters, an denen Martin Luther auch in mancher Hinsicht angeknüpft hat, war Anselm von Canterbury. Und Anselm von Canterburys wichtigstes Werk trägt den Titel Fides Querens Intellectum. Der Glaube fragt nach dem Verstehen. Das ist das Wesen des Glaubens. Der Glaube fragt nach dem Verstehen. Der Glaube ist nicht stumpf oder blind. Und zum Verstehen gehört das ehrliche Fragen. Vers 34, wie soll das zugehen? Maria weiß, dass sie gemäß ihrer Ethik vor ihrer Hochzeit nicht schwanger werden kann. Um das zu wissen, muss sie keine Gynäkologin sein. Ja, ich weiß von keinem Mann, sagt sie. Das ist übrigens eine sehr feinfühlige Umschreibung der Tatsache, dass sie noch Jungfrau ist. Und dass sie auch gedenkt, bis zur Hochzeit Jungfrau zu bleiben. Maria und ihr Verlobter haben das aus Überzeugung gelebt. Wahre Liebe wartet. Weil sie Gottes Schöpfungsordnung akzeptiert haben. Weil sie Gott geglaubt haben, dass der Geschlechtsverkehr seinen Platz in der Ehe hat und nur dort. Und daran hat sich nichts geändert. Und das haben sie nicht mal nur wegen der Kinder getan. Manche sagen, naja, jetzt wo wir Kinder haben wollen, da heiraten wir. Nein, sondern weil sie das geglaubt haben, dass sich allein in diesem Schutzraum der Ehe, wie das die Schöpfungsordnung vorsieht, die Sexualität in einer Weise entfalten und Erfüllung finden kann, wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Umso aufgescheuchter muss sie jetzt sein, aber sie will Gott verstehen. Maria staunt, aber sie sperrt sich nicht. Sie ist verwirrt, aber sie verschließt sich nicht. Also Maria hätte ja auch reagieren können und sagen, absolut unmöglich. Verstehen Sie, Zacharias und Elisabeth mussten ja etwas akzeptieren, was noch nicht so weitreichend war. Bei Zacharias und Elisabeth war das unwahrscheinlich, dass sie in dem Alter noch ein Kind kriegen würden. Bei Maria aber ist es unmöglich. Und deswegen reagiert ja Josef auch. Sehen wir bei Matthäus 1, als er von dem Kind erfährt, was ist sein erster Impuls? Maria hat mich betrogen. Sie muss mich betrogen haben, anders kann er das nicht einordnen. Und so funktioniert Verstehen bis heute. Wissen Sie, nur der kann das Außergewöhnliche erkennen, der das Normale kennt. Ist doch klar. Wer nicht weiß, wie Naturgesetze funktionieren, der sieht auch nicht, wenn sie außer Kraft gesetzt werden. Und deswegen gibt es keinen Widerspruch zwischen dem Glauben an Wunder und dem nüchternen Rechnen mit Naturgesetzen. Auch für einen Christen ist klar, dass ein Stein nach unten fällt. Und dass eine Schwangerschaft das Ergebnis bestimmter biologischer Vorgänge ist. Aber ein Christ weiß auch, dass Jesus aus 5 Broten einmal mehrere tausend gemacht hat. Und es war kein geringer als Blaise Pascal, der große Mathematiker und Philosoph des 17. Jahrhunderts, der sagte, die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Und sie ist nur schwach, die Vernunft, wenn sie nicht zu dieser Einsicht gelangt. Darf ich das nochmal sagen? Die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Und die Vernunft ist nur schwach, wenn sie nicht zu dieser Einsicht gelangt. Und das heißt, wenn einer anfängt, ernsthaft mit dem lebendigen Gott zu rechnen, dann wird sein Denken nicht eng und kleinkariert, sondern weit und differenziert. Wenn einer zu Gott findet, dann wird der Mief engstirniger Vorurteile durch frischen Wind weggepustet. Maria will Gott verstehen. Wir brauchen Antworten. Und mit dieser Haltung sollen wir fragen. Und dann sehen Sie, wie Gabriel auf diesen Verstehenswunsch eingeht. Als Maria sagt, wie kann das sein, da sagt Gabriel eben nicht, das musst du eben glauben. Sondern er gibt ihr eine Erklärung. Faszinierend. Er erklärt, was geschehen wird. Er liefert Argumente, handfeste Argumente. Warum Maria das akzeptieren kann, ohne ihr intellektuelles Gewissen an der Garderobe abzugeben. Und jetzt schauen Sie sich diese faszinierenden Verse 35 und 36 an. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von dem man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Haben Sie gemerkt? Wie abstrakt der Bote diesen Vorgang beschreibt, wie andeutend. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Er wird dir also in einer besonderen Weise nahe sein. Gottes Macht wird dich überschatten. Da steht im Griechischen episkiazo. Also wird dich überschatten, wird wunderhaft an dir handeln. Ganz abstrakt. Was der Bote hier beschreibt, ist im Grunde ein souveräner Schöpfungsakt. Durch den Gott bewirkt, dass in Marias Leib ohne männliche Zeugung sein eigener Sohn als Baby in diese Welt hineinkommt. Das ist wahrlich abstrakt und differenziert. Und im Übrigen, wir Heutigen können uns das medizinisch ja noch viel leichter vorstellen als die damals. Ja, und so wundersam und so ungreifbar dieser Schöpfungsakt, so normal verläuft dann die neunmonatige Embryonalentwicklung. Gott wird Mensch. Und das Ergebnis nach 9 Monaten, das ist dann auch konkret und knuddelig. Das kann man in den Arm nehmen, so wie die Mia Erika hier, die wir gerade gesehen haben. Das Ergebnis nach 9 Monaten, das schreit, das trinkt Milch, das braucht Windeln, weil es die schmutzig macht und Babynahrung. Luther hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht, des ewigen Vaters einzig Kind jetzt man in der Krippe findet. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut, den aller Weltkreis nie umschloss. Der liegt in Mariens Schoß. Er ist ein Kindlein worden klein, der alle Dinge erhält allein. Und Maria? Maria ist in diesem Geschehen nicht mehr und nicht weniger als ein Gefäß. Ein Gefäß, in das hinein Gott seinen Sohn gibt, diesen Sohn, der ja schon von Ewigkeit her bei ihm war und Mensch werden lässt. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit diesen märchenhaften Geburtsmythen in der Religionsgeschichte. Dann sehen Sie den krassen Unterschied. Es wird ja manchmal von der Bibelkritik gesagt, naja, Jungfrauengeburten gibt es in allen religiösen Traditionen, ist nichts Besonderes. Vergleichen Sie mal. Der Maya-Mythos der mexikanischen Indianer. Da wird eine Jungfrau schwanger aus dem Speichel eines getöteten Menschen. Oder die Babylonier. Sie glaubten, dass der Götze Tammuz in der Priesterin Semiramis durch einen Sonnenstrahl gezeugt wurde. Oder denken wir an die Zeugung Buddhas, die soll in wundersamer Weise so geschehen sein, dass ein weißer Elefant daran beteiligt war. Und ganz anders hier bei Maria. Ganz abstrakt beschrieben, ein Vorgang, der geheimnisvoll bleibt, aber real ist, über dem ein letzter Schleier des Geheimnisses bleibt und trotzdem gibt der Engel Maria vernünftige Gründe. Er gibt ihr einmal das Erfahrungsargument, das Vers 36, siehe mal, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger. Das heißt, bei der war es auch zumindest unwahrscheinlich und schon im 6. Monat läuft alles gut. Das ist das Erfahrungsargument. Und dann kommt das prinzipielle Argument, also das eigentlich theologische Argument in Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist das sozusagen fundamental-theologische, das philosophische Argument. Gott ist Allmacht. Ist doch klar, dass das geht, Maria. Wenn Gott Gott ist, dann geht das. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. C.S. Lewis hat einen wunderbaren Essay über die Denkbarkeit der Jungfrauengeburt geschrieben und er kommt dort zu dem Ergebnis, ich empfehle Ihnen sehr, das mal zu lesen, googeln Sie das einfach mal, C.S. Lewis. C.S. Lewis kommt zu dem Ergebnis, dass es für uns nicht leichter oder schwerer ist, diese Sache zu akzeptieren, als es für Maria war. Er sagt, hört mir doch auf mit der Behauptung, ein moderner Mensch könne sowas nicht glauben, platter geht's nicht. Und er zeigt an dieser Argumentation, dass beispielsweise nur der Naturgesetze kennt, auch verstehen kann, wo sie außer Kraft gesetzt werden. Er sagt, es war für Maria genauso leicht oder genauso schwer, das zu akzeptieren, wie es für uns genauso leicht oder genauso schwer ist. Ob wir bereit sind zu akzeptieren, dass Gott allmächtig ist oder nicht. Und ich bin einigermaßen sicher, dass Maria in diesen Minuten oder einige Zeit später noch ein drittes Argument eingefallen ist, zusätzlich zum Erfahrungsargument und zum prinzipiellen Argument von Gottes Allmacht. Die Maler haben dieses Argument oft abgebildet. Da sieht man Maria vor einem großen Buch sitzen, vor der hebräischen Bibel. Und ein Engel kommt und deutet auf eine Stelle in dieser aufgeschlagenen Bibel. Und ein Freund hat mir davon meine Postkarte geschickt und darunter geschrieben, ist wahrscheinlich Jesaja 47, was da aufgeschlagen ist. Wo nämlich steht, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und das wird der Sohn Gottes sein. Ist wohl Jesaja 47. Das kannte sie garantiert. Und das war sicher ein weiteres Argument. Schauen Sie, und diese kleine Szene ist ungemein mutmachend für uns. Wenn wir ehrliche Fragen an Gott haben, dann dürfen wir mit Antworten rechnen. Wir brauchen Antworten. Gott weiß das. Gott hat uns so geschaffen. Und wenn wir diesem Gott begegnen, dann wird unser Denken nicht stumpf, sondern wach. Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte von Gott. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und dazu gehört auch die Wahrheit über Gottes Plan mit dieser Welt. Das ist das Erste. Und das war mit Abstand das am längsten zu erklärende. Wir brauchen Antworten. Und jetzt läuft dieses Gespräch auf den kritischen Punkt zu. Wie wird Maria auf diese Antwort reagieren? Bis jetzt war ja ihr Denken angesprochen, aber jetzt geht es um die Konsequenzen. Was wird sie machen? Und wir lesen mit angehaltenem Atem, wie es weitergeht. Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie viel Mut steckt in diesem Satz? Wie viel Mut? Wie Maria hier bei vollem Bewusstsein ihren ganzen weiteren Weg in Gottes Hand gibt. Und wieder erweist sie sich als eine von uns. Wir brauchen Antworten. Und zweitens, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut in der Nachfolge Jesu, weil wir die Kontrolle unseres Lebens aus der Hand geben. Maria wird sich gefragt haben, wie soll ich das alles bewältigen, was jetzt auf mich zukommt? Da wird von einem Tag auf den anderen ihr Leben völlig durcheinander gewirbelt. Und das weiß sie natürlich. Die ganzen Planungen für die nächste Zeit kann sie in den Papierkorb werfen. Das löst sich alles in Luft auf. Natürlich wird sie Josef heiraten, aber die Frage ist, wie wird er reagieren? Wird er das überhaupt mitmachen? Wird er das akzeptieren? Maria riskiert mit ihrer Entscheidung für Gott am Ende des Tages als verlassene Verlobte dazustehen mit einem unehelichen Kind und den geliebten Mann zu verlieren. Und ja, wir wissen aus den Quellen, dass die Gegner der Christen in der Folgezeit immer wieder versucht haben, Maria in ein schiefes Licht zu rücken. Und das wird sie auf sich zukommen gesehen haben, ja? Der Mischna-Traktat Jebamot, noch vor 70, eine wichtige jüdische Quelle, nennt Jesus, Zitat, einen Bastard von einem Eheweibe. Einen Bastard von einem Eheweibe. Und später wird in der rabbinischen Tradition sogar ein Männername auftauchen, mit dem man Maria nachträglich in Verbindung bringt und ihr ein Verhältnis andichtet. Ein römischer Legionär namens Pantheras soll es gewesen sein. Was für eine Gemeinheit, was für eine Diffamierung, was für eine Primitivität. Natürlich richtet sich das vor allem gegen Jesus, aber es trifft seine Leute mit. Und zuallererst Maria. Sie fragt sich, wie soll ich das schaffen? Und sie sagt trotzdem ja zu Gottes Plan. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, den wir in uns so nicht haben. Und den uns Gott schenken muss. Aber wir dürfen mit dem Mut der Verzweiflung sagen, Herr, mach mich mutig. Ein Ausleger und Kenner des Judentums hat in seinem Kommentar Folgendes gefragt zu dieser Szene. Zitat, haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was Gott eigentlich der Maria zugemutet hat? Das kann sie niemandem erklären und niemand wird ihr das abnehmen. Bis heute ist in Schulen, Betrieben oder wo Menschen herumstehen, die Jungfrauengeburt Gegenstand des Witzes. Für Maria bedeutet das, die Familie kann sie ausstoßen, die Gesetze verlangen Steinigung. Und in diesem Moment, wo sie menschlich gesprochen vielleicht der einsamste Mensch auf der ganzen Welt ist, da willigt sie ein in Gottes Plan. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Da vertraut sie ihrem Gott und sagt, gut, wenn du mich so führst, dann wirst du auch für mich sorgen. Und dieser Begriff Magd ist sozusagen das weibliche Gegenstück zu Knecht. Und damit sagt sie, ich willige ein in die Abhängigkeit von meinem Herrn. Und ich vertraue darauf, Gott, dass du mich versorgen wirst. Wenn du diesen Weg für mich willst und wenn du diesen Weg mit mir gehst, dann wirst du mich versorgen. Und darauf will ich mich verlassen. Mit Zittern und Zagen, aber ich will mich darauf verlassen. Paulus hat sich später mit diesem Ehrentitel Knecht geschmückt, weil er darin auch diese Abhängigkeit von Christus ausgedrückt sah. Ein afrikanischer Christ hat gesagt, Glauben heißt, seine Zukunft zu verschenken. Glauben heißt, seine Zukunft zu verschenken. Und genau das macht Maria in diesem kostbaren Moment. Sie verschenkt ihre Zukunft an Gott. Sie investiert nicht nur etwas für Gott, sondern sie investiert sich selbst. Wir brauchen Mut. Und verstehen Sie, Mut, das ist nicht eine moralische Leistung. Mut, das ist nicht sozusagen das Ergebnis eines gestählten, ausgereiften, vorbildlichen Charakters. Sondern Mut, das ist hier der Vertrauensschritt, mit dem ich alles in Gottes Hände lege. Dahinter steht sicherlich die schwere Frage, wie soll ich das schaffen? Wie kann ich das schaffen? Und Maria begreift, das ist so wunderbar hier, diese Frage kann nur Gott für mich beantworten. Wenn ich das beantworten soll, wie kann ich das schaffen, dann kann ich nur sagen, schaffe ich nicht. Wir schaffen das nicht. Aber sie sagt in Vers 38, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott, ich lasse dich machen. Ich willige ein. Du darfst über mein Leben verfügen. Und Maria praktiziert hier das, was später eine andere mutige Frau, Hedwig von Rädern, in einem Lied zum Ausdruck brachte. Hedwig von Rädern, die ihre Kindheit und Jugend auf dem wunderschönen väterlichen Stammsitz Wandsdorf in der Mark Brandenburg verbracht hatte. Dann stirbt der Vater. Der erste große Schmerz in ihrem Leben und plötzlich ist all das Unbeschwerte, Fröhliche weg und kurz darauf kommt der zweite Schlag. Das väterliche Gut brennt ab. Die Existenz der Familie wird zerstört. Und sie zieht dann zusammen mit der Mutter in das unwirtliche Berlin, in eine Mietwohnung. Die Adelige aus dem großen Gut in eine Mietwohnung in dieser unwirtlichen Stadt Berlin. Es bricht alles weg. Aber dann gerät sie in eine Evangelisation von Elias Schrenk, dem großen Evangelisten. Und sie findet zu Jesus. Und sie begreift, er will für mein Leben sorgen. Er will mein Herr sein. Er will mir meine Schuld vergeben. Aber wenn er das tut und wenn er mich zu Gottes Kind macht, dann übernimmt er die Verantwortung für mein ganzes Leben. Und von da an schreibt sie Gedichte und Lieder, die diese Entdeckung bezeugen. Und das bekannteste entsteht wohl 1901. Viele von Ihnen kennen es, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll, ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Und genau so reagiert Maria hier, das ist Marias Lied. Und dadurch wird sie ganz nüchtern. Das verstehen Sie, das Vertrauen zu Gott macht uns nicht zu Schwärmern, zu Leuten, die weltfremd werden. Und es macht uns auch nicht zu Einzelgängern. Das ist so interessant, nachdem Maria ihre Entscheidung getroffen hat, nachdem Maria ihr Leben sehenden Auges in Gottes Hände gelegt hat, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, da nimmt sie eine praktische Anwendung auf die der Engel sie indirekt gestoßen hat. In Vers 36, da hat er sie an Elisabeth erinnert. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit ihrem Sohn, jetzt im 6. Monat. Und als der Bote sich dann verabschiedet hat, da grübelt Maria nicht lange für sich allein weiter, sondern was macht sie? Sie sucht eilends den Kontakt zu dieser Verwandten. Das ist nämlich Vers 39. Da heißt es, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen, also kurz nach diesem Gespräch, und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Judäa und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Verstehen Sie, die hat nicht lange rumgefackelt, sondern der Engel hat ihr den Tipp gegeben, denk an Elisabeth, der Engel verabschiedet sich und irgendwie relativ kurz danach marschiert Maria los, das konnte sie noch in diesem Zustand, eilends und sucht diese Elisabeth auf. Sie braucht jetzt eine Vertraute, mit der sie reden muss, reden, klären, beten. Maria machte sich eilends auf und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und so gilt das bis heute, wenn einer Christ wird, wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, dann werden wir dadurch nicht von allen Menschen isoliert, sondern dann dürfen wir neue Gemeinschaft finden. mit denen, die Gott ebenfalls gehören, mit denen, die ihm auch folgen, mit denen, die auch auf ihn hören werden, mit denen, die auch in seinen Spuren gehen und mit denen wir uns gegenseitig stützen und beraten und ermutigen und füreinander beten können. Und das haben die Frauen gemacht. Wir wissen nicht, wie lange Maria dort geblieben ist bei Elisabeth, vielleicht bis zur Geburt von Johannes dem Täufer. Das wären dann noch 3 Monate gewesen, wir wissen es nicht. Aber das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen. Die beiden haben zusammen gebetet und die beiden haben die biblischen Schriften gelesen. Denn am Ende dieser Zeit ist Maria völlig klar, warum das alles sein muss. Völlig klar, warum Gott das inszeniert hat. Völlig klar, warum Gott unbedingt seinen Sohn auf diese Welt schicken musste. Und das ist das dritte und entscheidende, was Maria so nahe an unsere Seite rückt, was Maria zu einer von uns macht. Wir brauchen Antworten, wir brauchen Mut und das dritte und wichtigste, wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung. Und als Maria dann ihren großen Lobgesang in die Welt hineinruft, nach dieser Zeit bei Elisabeth, vielleicht noch während dieser Zeit entstanden, das berühmte Magnificat, wir können das jetzt nicht auslegen, dann sagt sie aber unter anderem Folgendes, und das ist der entscheidende Satz am Anfang des Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn, Vers 46 und dann Vers 47, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Mein Geist freut sich Gottes meines Retters. Und Maria wusste, was ein Retter tut. Sie kannte Psalm 103, wo es heißt, der dich vom Verderben erlöst, der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist dein Retter. Dein Retter ist der, der dich in den Himmel bringt. Dein Retter ist der, der dich vor der Hölle rettet, der dir deine Schuld vergibt, der dir Frieden mit Gott schenkt. Das ist dein Retter. Und Maria lobt Gott und sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Retters, meines Heilandes. Vielleicht hatte Maria zu dem Zeitpunkt schon erfahren, was Gott ihrem Verlobten Josef bestellt hatte. Also Gott hat ja den Josef auch informiert durch einen Boten. Und als Gott dem Josef mitteilte, dass seine Frau als Jungfrau schwanger werden würde, um Gottes Sohn zu gebären, da hatte Gott Folgendes gesagt durch den Boten zu Josef. Matthäus 1, Vers 20 und 21. Maria, deine Frau, fürchte dich nicht, sie zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Also sie hat dich nicht betrogen, heißt das. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden, der dich vom Verderben erlöst, der dich in den Himmel bringt. Und Maria, das müssen wir nochmal festhalten, Maria war völlig klar, dass sie diese Rettung genauso braucht wie alle anderen Menschen auch. Genauso. Und deshalb sagt sie im nächsten Vers, also mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, es ist 47 und 48, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und da wollen manche reindeuten und Niedrigkeit mit Demut übersetzen, nach dem Motto, er hat die Demut seiner Magd angesehen. Also Gott hat Maria so begnadet, weil sie so demütig war. Aber das steht da nicht. Da steht Niedrigkeit. Und das griechische Wort, was dahinter steht, tapenos, das meint das auch. Also Niedrigkeit, ich sage es ganz deutlich, ist keine Tugend. Demut wäre eine Tugend. Niedrigkeit ist keine Tugend, sondern eine Notlage. Niedrigkeit ist keine Tugend, sondern eine Schuld. Tapenos können Sie übersetzen mit niedrig, armselig, gering. Er hat meine Armseligkeit angesehen. Er hat gesehen, wie verloren ich war. Er hat gesehen, dass ich auch als Maria niemals eine offene Tür im Himmel finden werde, weil ich in meinem Herzen genauso rebellisch und gottlos bin gegenüber dem, der mich geschaffen hat und mich selber mehr liebe als ihn. Aber jetzt habe ich einen Retter und ich weiß, der da kommt. Der wird all das erfüllen, was das Alte Testament über den Retter angekündigt hat. Er wird meine Schuld tragen und mich frei machen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und so kommt Maria am Schluss ganz nah neben uns zu stehen. Maria ist nicht die erhabene Ikone, die wir um Rettung anrufen könnten. Sie ist und sie bleibt eine von uns. Das Wichtigste, was sie braucht und was wir brauchen, ist Rettung. Rettung von der Verlorenheit, Rettung von unserer Gottesfeindschaft, Rettung von unserem Höllenschicksal, Rettung. Und darum brauchen wir beide, Maria wie wir, den, der uns begnadigt, den, der unsere Sünden vergibt. Der Sohn, den sie zur Welt bringen soll, ist für Maria wie für uns der einzige Weg in den Himmel. Und das fängt sie hier an zu begreifen und sie wird es im Laufe der nächsten Jahre immer deutlicher begreifen, wie uns die Evangelien dann berichten. Sie wird begreifen, was Martin Luther so auf den Punkt gebracht hat. Er sagte, wer Gott in Jesus Christus nicht findet, der findet ihn nimmermehr. Er suche ihn, wo er wolle. Wer Gott in Jesus Christus nicht findet, sagt Luther, der findet ihn nimmermehr. Er suche ihn, wo er wolle. Und das will ich uns mitgeben. Sollte einer von Ihnen, von euch wirklich noch auf diesen Trip sein, dass er sagt, ja, ich suche Gott, aber ich akzeptiere nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Sie können es sein lassen. Wenn Sie Gott nicht in Christus finden, finden Sie ihn nie mehr. Aber er will sich finden lassen. Und er will, dass auch für Sie die wichtigste Entdeckung in Ihrem Leben wird, wie für Maria, dass der Sohn Gottes da ist, dass er sie lieb hat, dass er sie retten will. Und so wird diese junge, ganz normale Frau aus der Provinz für uns zu einer Ermutigung. Denn Maria ist der Beweis, dass Gott bei seiner Ankunft in dieser Welt eben nicht nur den Tempel im Blick hat, sondern auch das letzte Kaff von Galiläa, dieses verachtete Nazareth. Und dass Gott sich eben nicht nur um ehrwürdige Priester kümmert, sondern genauso um diese menschlich gesprochen ganz unbedeutende, unbekannte, hilflose Frau. Wir dürfen ganz getrost wissen, und damit schließt sich unser Kreis für heute, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht hinschaut. Halten Sie das bitte fest. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht hinschaut. Und es gibt keinen einzigen Menschen, den wir als hoffnungslosen Fall abschreiben müssten. Sondern wo immer jemand nach Gott schreit und ihn ehrlich sucht und seine Verlorenheit zugibt, da wird der Retter zu ihm kommen und er wird sich über ihn erbarmen. Denn der Sohn Gottes, den Maria zur Welt bringen durfte, hat es uns endgültig versprochen in Lukas 19. Da sagt er, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Advent in der Provinz war heute unser Thema. Und wir haben gesehen, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Und darum ist auch Anna Marion von Claude nicht verzweifelt. Diese baltische Sängerin, die im Ersten Weltkrieg in den Lazaretten mitgeholfen hat. Als dann 1919 die Kommunisten in Riga die Macht übernahmen, da wurde Anna Marion von Claude selbst im April 1919 in das Zentralgefängnis von Riga eingeliefert. Da sollte sie nur noch 6 Wochen zu leben haben, bis zu ihrer Exekution am 22. Mai. Aber diese 6 Wochen, die hat Marion von Claude genutzt. Sie hat sie genutzt, um ihre etwa 30 Mitgefangenen Abend für Abend daran zu erinnern, dass Gott auch an diesem Ort, an diesem schrecklichen Gefängnis in Riga gegenwärtig ist. Dass Gott hinschaut und dass Gott die Seinen ans Ziel bringt. Sie hat ihre Mitgefangenen ermutigt, diesem treuen Gott im Leben und im Sterben zu vertrauen. Und dazu sang sie jeden Abend das Lied, das Hedwig von Redern 18 Jahre vorher gedichtet hatte. Sie sang es jeden Abend. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt. Mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du den Weg wirklich weißt. Und dass du, wenn du einmal die Hand auf unser Leben legst, uns auch nicht mehr loslässt. Herr, dass wir mit unseren Fragen zu dir kommen dürfen. Auch mit unserer Angst, mit unseren Sorgen, wie wir diesen oder jenen Weg schaffen sollen. Aber Herr, danke, dass du unser Retter geworden bist. Und dass wir wissen dürfen, es ist alles gut. Und du führst uns Schritt für Schritt. Und wir sind geborgen in den Stürmen und an den Sonnentagen. Herr, und wir danken dir, dass du wirklich bis ins letzte Kaff gekommen bist und bitten dich für die Menschen, die sich so empfinden, in ihrer Hoffnungslosigkeit sich nicht mehr vorstellen können, dass du einen Weg und eine Rettung für sie hast. Bitte lass viele von ihnen diese Botschaft hören und schenk ihnen den Mut, dich anzurufen. Und danke, dass wir wissen dürfen, du wirst hören, du wirst retten. Und dafür wollen wir dich loben und dir danken in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören